Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 16. Der Querdenker. Von Lutz Meyer aus Stern Nummer 17 vom 20.04.2023. Gelesen von Uwe Schröder. Als Chef und Großaktionär des Springer-Konzerns ist Matthias Döpfner einer der einflussreichsten Medienmanager Europas. Interne Nachrichten offenbaren nun seine krude Gedankenwelt und den Willen, seine Macht für die eigene Agenda einzusetzen. Die Geschichte einer Radikalisierung. Was ist mit Matthias Döpfner geschehen? Wann ist es passiert? Viele, die den Chef der Verlagsgruppe Axel Springer in den 25 Jahren seines Aufstiegs in dem Medienimperium begleitet haben, stellen sich diese Fragen jetzt. Vergangene Woche sind radikale Nachrichten bekannt geworden, die der Manager an Untergebene und Vertraute geschickt hat. Derb bis primitiv in der Sprache, verstörend in ihren Aussagen. Es gibt darin seine Einschätzungen über die Ossis, entweder Kommunisten oder Faschisten. Eklig. Angela Merkel, Sargnagel der Demokratie, die Klimapolitik, ich bin sehr für den Klimawandel oder den Umgang mit Andersgläubigen. Fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Preis. Und sie zeigen seine Versuche, Journalismus zur privatpolitischen Waffe zu entstellen, zum Instrument von Döpfners eigener politischer Mission. Am Tag, nachdem die Zeit die Mails und Chatnachrichten des Springer-Herrschers veröffentlichte, hat sich Zwei-Meter-Mann Döpfner in der Mittagszeit demonstrativ an einen der langen Tische in der Kantine im Verlagsneubau in Berlin gesetzt, in Begleitung eines Kollegen von der Bild. Schon zum Frühstück war er da. Ein Zeichen. Seht her, ich verstecke mich nicht. Die Geste heißt vielleicht auch, ist ja nichts passiert. Aber die Botschaft verfängt nicht. Die Aufregung ist groß in dem Bau, der schon wegen seiner Architektur aussieht, als hätte der Blitz in die Fassade eingeschlagen. Die Redaktionen von Bild und Welt jedenfalls sind wie vom Schlag getroffen. So berichten es Beteiligte. Döpfner findet hier kaum Verteidiger. Viele Journalisten des Hauses, die sich ohnehin oft öffentlich angegriffen sehen, weil ihrem Verlag eine politische Agenda unterstellt und insbesondere der Bild ein zuweilen menschenverachtendes Vorgehen vorgeworfen wird, sehen sich in ihrer Berufsehre gekränkt. Ein Politiker aus Sachsen-Anhalt möchte unter Verweis auf Döpfners Ossi-Verachtung kein Interview mehr geben. Erste Werbekunden des Verlags überlegen, ihr Geld aus Springers Publikationen abzuziehen. In der Redaktionskonferenz der Welt verlangten Journalisten, ihr Chefredakteur solle sich von Döpfners Einlassungen distanzieren, wovon der nichts wissen wollte. Die neue Bildchefin hingegen, Marion Horn, hebt eine Seite ins Blatt, in der es heißt, die Redaktion sei sauer auf den Verlagsboss. Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter, rechtfertigt sich Döpfner schließlich auf der Webseite der Bild. Und vollführt zugleich eine rhetorische Kehrtwende und reklamiert für seine Einlassungen Gedankenfreiheit. Als ob es darum ginge. Und die Bild hatte ihre Kritik am Chef noch während des Produktionsprozesses deutlich entschärft, wie Redakteure berichten. In einer früher bekannt gewordenen Nachricht Döpfners hatte der Springer-Chef Journalisten in Deutschland als Propaganda-Assistenten geschmäht. Jetzt fragen sich seine Leute, ob sie selbst vom eigenen Chef so gesehen werden. Propaganda-Werkzeuge für dessen Ziele. So hat Döpfner den Veröffentlichungen zufolge vor der letzten Bundestagswahl von der Bild-Chefredaktion verlangt, »Please«, stärke die FDP. Das geht an die Ehre eines jeden Journalisten, egal wo er politisch steht. Es ist auch ein klarer Verstoß gegen den bindenden Verhaltenskodex, den das Unternehmen sich selbst gegeben hat. Die Geschäftsleitung überlässt journalistische Entscheidungen allein der Redaktion und mischt sich in diese nicht ein, heißt es da unmissverständlich. Und die Empörung über Döpfner könnte noch wachsen. In dieser Woche und nach Redaktionsschluss des Stern erschien, noch wach, das neue Buch des Schriftstellers Benjamin von Stuckrad-Barre. Fiebrig erwartet von Verteidigern und Kritikern des Springer-Chefs. Stuckrad-Barre war einst ein enger Freund Döpfners. Vor über 2 Jahren zerbrach die Freundschaft im Zuge der Affäre um Döpfners Schützling Bild, Chef Julian Reichelt, dem vorgeworfen wurde, seine Macht ausgenutzt zu haben, weil er jungen Mitarbeiterinnen sexuell nahe kam. Stuckrad-Barre stellt sich gegen Reichelt. Döpfner hielt zum Bildchef. Dann brach Stuckrad-Barre mit Döpfner, der wiederum Reichelt schließlich doch entlassen musste, als der Skandal seine US-Geschäfte zu stören drohte. Schon damals leakte der Schriftsteller eine private Nachricht Döpfners. Nun erwarteten viele von Stuckrad-Barre einen mit schlüpfrigen Details gespickten Schlüsselroman über den Springer-Chef und seinen Verlag. Matthias Döpfner, im Januar 60 geworden, hat einen erstaunlichen Weg hinter sich. Vom Mittelschichtkind zum Milliardär, vom Musikkritiker zum Wirtschaftsboss, vom Feingeist zum Technotänzer, vom ehrgeizigen Provinzentkommenen zum Boardmitglied globaler Firmen wie Netflix und Warner Music. Dieser märchenhafte Aufstieg schien vor der Vollendung. Döpfner verfügt seit über 2 Jahren über die Stimmrechte der Verlegerwitwe und Mehrheitseignerin Friede Springer. Wenn die heute 80-Jährige nicht mehr lebt, fallen ihre Anteile einer gemeinnützigen Gesellschaft zu. Aber Döpfner wird dann weitgehend frei über den Verlag bestimmen können. So atemberaubend der Aufstieg des Matthias Döpfner war, so beunruhigend ist eine Ahnung, die in diesen Tagen viele befällt. Der auf den ersten Blick freundliche und nie um eine scherzhafte Bemerkung verlegene Mann, der sich schon der Körpergröße wegen immer ein wenig zum Gegenüber herabneigt und so den Eindruck persönlicher Zuwendung erzeugt, machte offenbar im Verborgenen eine Wandlung durch. Einst ein maßhaltender Konservativer, der auf Vielfalt hielt und Offenheit predigte und sich in Grundfragen nah am liberalen Mainstream bewegte. Jetzt ein erbitterter Kulturkämpfer, der gegen Ostdeutsche, Muslime und Maßnahmen gegen den Klimawandel wettert und seine Journalisten gegen all das in Stellung zu bringen versucht. Von der Stütze der Ordnung zum Systemsprenger, der den vorgeblich drohenden Untergang des Vaterlandes und die deshalb nötige Rettung desselben ausruft. Damit ist die Radikalisierung des Matthias Döpfner ein politisches Thema geworden, das weit über das Psychogramm eines Managers mit abgedrehten Ansichten hinausreicht. Sie sorgt in diesen Tagen in der Wirtschafts-, Medien-, Politik- und Kulturszene für Diskussion. Über Döpfner sprechen Menschen an vielen Orten, in den Springer-Gebäuden in Berlin, in Finanzetagen in New York und London, wo Döpfner seine Geldgeber fand, mit deren Mitteln er sich in englischsprachige Internetmedien wie Business Insider und Politico eingekauft hat. Es ist Thema unter einstigen Vertrauten und den zuletzt umworbenen wie der Startup-Szene. Es bedroht Pläne des Unternehmens in Amerika. Es schreckt potenzielle Nachwuchskräfte aus der von Springer umschmeichelten Digitalbranche ab. Es paralysiert die Führung. Und wann wird die Radikalisierung eines Mannes in einer solchen Position zur politischen Gefahr? Döpfner ist ein Hauptanteilseigner und Vorstandschef eines der größten und mächtigsten Medienimperien Europas, das mit Bild und Welt und den gleichnamigen Internet- und Fernsehkanälen die deutsche Öffentlichkeit erreicht und etwa auch in Polen und den USA aktiv ist. Wenn so ein Mann an Chefredakteure durchgibt, welcher Partei sie auf welche Prozentzahlen hochschreiben sollen, folgt das einem Verständnis von Journalismus, das in Deutschland eigentlich tabu ist. Es lässt an Rupert Murdoch denken, der mit Fox News in Amerika unter mutwilliger Verdrehung der Fakten Kampfjournalismus zur prägenden Form der Berichterstattung gemacht und geholfen hat, Donald Trump an die Macht zu bringen. Wie Murdoch-like könnten Springers Medien in Zukunft agieren? Kommt Döpfner mit seinen kruden Vorstellungen bei seinen Redaktionen durch? Döpfner hat, auch das ist bekannt, per Mail Manager des Hauses ermutigt, für Trumps Wiederwahl zu beten. Was er selbst nachträglich als Ironie verstanden wissen wollte. Zu seinen Vertrauten gehört der deutschstämmige US-Internet-Investor Peter Thiel, einer der Förderer und Finanziers von Trump. Döpfners Sohn wurde zumindest zeitweise als Stabschef bei Thiel geführt. Thiel hat geäußert, dass für ihn Freiheit, oder was er darunter versteht, wichtiger sei als die Aufrechterhaltung der Demokratie. Die Diktion des radikal-libertären Milliardärs scheint in vieler Hinsicht passgerecht zum Döpfner-Sound. Der Springer-Chef sucht gern die Nähe zu anderen Vertretern dieser Denkschule. Als der von Döpfner verehrte Elon Musk vergangenes Jahr im Begriff war, Twitter zu übernehmen, diente sich der Deutsche ihm an, beim Umkrempeln des Kurznachrichtendienstes zu helfen. Will be fun. Ein Vorgeschmack dessen, was möglich ist, konnte man vor wenigen Wochen erleben. Bild erfand Habecks Heizhammer und zog, entgegen leicht recherchierbarer Fakten, auch gegen vermeintliche Pläne zur Zwangssanierung der EU für Eigenheime ins Feld. Dann machte die FDP in der Koalition Stimmung gegen das geplante neue Gebäudeenergiegesetz, das die Regierung unter dem enormen öffentlichen Druck, den Bild mit ausgelöst hatte, schließlich anpasste. Mal wieder ein schöner Erfolg des Kampagnenjournalismus, zu dem die Bild dank dramatisch gesunkener Auflagen immer weniger in der Lage zu sein schien, den Döpfner aber offenbar von seinem Kampfblatt erwartet. Matthias sei immer schon radikal gewesen, wenn auch hinter seiner bürgerlichen Fassade, wenden Wegbegleiter des Springer-Chefs ein. Aber bis vor ein paar Jahren vielleicht nicht so verhärtet und dogmatisch in seinen politischen Bewertungen, nicht so ordinär im Ausdruck. Damals habe er seine Extreme in Kunstvorlieben oder persönlichen Beziehungen ausgelebt. Dass der Chef Ausgewählten mit Vergnügen seine Kunstsammlung mit Darstellungen weiblicher Geschlechtsteile zeigt, ist bekannt. Eine Kunstexpertin des Fachblatts Monopol, die sich in Döpfners prachtvolle Potsdamer Villa Schöningen, die ihm gemeinsam mit einem Geschäftspartner gehört, begeben hat, war zwar eher gelangweilt. Die Sammlung, schrieb sie, wirkt in Teilen wie eine Google-Bild-Recherche. Suchbegriff Vulva. Dass Döpfner nicht nur libertär denkt, sondern ihm auch Züge von Libertinage sympathisch sind, ist naheliegend. Auf einer glitzerigen Firmenfeier im Jahr 2018 trat er als Drag Queen auf, vergab Autogramme vom Matze with Love. 2 Jahre zuvor wurde er bei einer anderen Firmenfeier bis in der Früh auf dem Techno-Dance-Floor gesehen. Nicht nur privat sei er radikal. Er habe auch geschäftlich radikale Schritte gewagt, sagen Weggefährten. Zu Beginn seiner Zeit als Springer-Chef verjagte er den feindlichen Mitaktionär Leo Kirch zu dessen Überraschung durch die sehr gewagte Aktivierung einer Vertragsklausel. Später verkaufte er fast alle traditionellen Zeitungs- und Magazintitel wie Hör zu und Hamburger Abendblatt, um ins Online-Geschäft zu investieren. Radikale Schritte, die sich für Axel Springer ausgezahlt haben. Das Haus gehört zu den gewinnträchtigsten Unternehmen der Branche. Tatsächlich hat Döpfner schon vor Jahrzehnten unterstrichen, dass er sich als Nonkonformist betrachtet. Als er 1998 zum Springer Verlag kam, um dort die Welt zu leiten, brach er mit dem bräsig-konservativen Habitus der Zeitung. Er holte Journalisten von der Taz, brachte Popkultur in den Kulturteil und schuf eine Debatten-Doppelseite. Oberflächlich betrachtet wurde das behäbige Blatt eine muntere Zeitung. Doch wo es wirklich wichtig war, machte Döpfner die Welt zum Kampfblatt. Es ging um die CDU-Parteispendenaffäre, die Zukunft der in die Opposition gerutschten Partei und das Erbe des abgewählten Kanzlers Helmut Kohl, der sich einen bitteren Kampf mit den sogenannten Erneuerern um Generalsekretärin Angela Merkel lieferte. Einer Frau, der Döpfner von Beginn an tiefe Abneigung entgegenbrachte, weil er sie für weich und mittelmäßig und zu ausgleichend hielt, während sie für Friede Springer später zur Vertrauten wurde. Döpfners Welt stand unverbrüchlich auf Seiten der Kohl-Fraktion. Kohl war, besonders in der Zeit, als dessen Freund Leo Kirch Großaktionär war, eine wichtige Figur für das Haus. Es gibt Zeitzeugen, die behaupten, Kohl selbst habe Döpfner zum Springer Verlag empfohlen. Aber das ist zweifelhaft. Fest steht, dass der langjährige Bildchef und Döpfner-Gefährte Kai Diekmann als Kohl-Biograf ein geradezu symbiotisches Verhältnis zum Altkanzler pflegte. Döpfner selbst geißelte derweil in der Welt eine unreflektierte Zuwanderungs- und Multikulti-Schwärmerei, schrieb über Pläne, das Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren mit Bezug auf Brecht. Die SPD löst das deutsche Volk auf. Seit der Gründung durch Axel Cäsar Springer im Jahr 1946 hat sich der Verlag mehr als alle anderen als politisches Unternehmen begriffen, hat Stimmung gemacht gegen Willy Brandt und Rudi Dutschke, für den chilenischen Diktator Pinochet und den US-Präsidenten Ronald Reagan. Kampfjournalismus gab es in der Springer-Geschichte immer wieder. Aber je internationaler der Verlag wurde, je wichtiger angelsächsische Standards wurden, je mehr internationale Geldgeber mitredeten und Döpfner selbst moderne Abläufe und liberale Grundwerte im Mund führte, desto mehr hat sich die heutige Axel Springer SE nach außen hin von Meinungsvorgaben und journalistischen Kampfaufträgen distanziert und die eigenen Chefs an einen Kodex gebunden, der ihnen solches verbietet, der aber offenbar vom Mann an der Spitze ignoriert wird. Schon bei vorherigen Stationen im Verlag Gruner und Jahr, der auch den Stern herausgibt, fiel Döpfner durch die Kombination von nach außen ausgestellter Offenheit und klarer Kante bei zugleich zweifelhaftem Gespür für seine Verbündeten auf. In der Hamburger Morgenpost ließ er den lokalen Amtsrichter Ronald Schill, der mit harten Haftstrafen gegen Kleinkriminelle vorging, zum Richter gnadenlos hochschreiben. Zögling Schill gründete dann eine Art Vorgängerpartei der AfD, stürzte als Innensenator die Hamburger Politik ins Chaos und wurde als koksender Pöbler bekannt. Bei der Ostdeutschen Wochenpost hatte sich Döpfner mit 31 Jahren zum ersten Mal Chefredakteur, zuvor schon als Kämpfer gegen eine vorgeblich grassierende Political Correctness inszeniert. Zugleich erhielt schon der junge Döpfner mit seinem bürgerlich-konservativen Auftreten und den freundlichen Manieren Einzug in die Zirkel der alten, mächtigen Männer und die Salons der Hauptstadt. Dabei wehrte er sich oft, wenn ihm wegen seines Habitus eine Großbürgerherkunft zugeschrieben wurde. Seine Familie habe in Offenbach zur Miete gewohnt. Der Vater war dort als Professor für Architektur, Rektor der renommierten Hochschule für Gestaltung, die Mutter Hausfrau. Eine ostdeutsche Reporterin, die von Döpfner ins Ferienhaus seiner Eltern in Frankreich mitgenommen wurde, wunderte sich aber, dass es dort nicht nur Hähne für Kalt- und Warmwasser gab, sondern auch einen für Rotwein. Sein Aufstieg bei Springer verlief rasant. Der Verlag stand zu dieser Zeit wirtschaftlich auf wackligen Füßen. Obwohl auch Döpfners Weltregentschaft der Zeitung zusätzliche Verluste einbrachte, obwohl er als studierter Musikwissenschaftler nicht eben Experte für Betriebsführung war, fand Friede Springer Zutrauen. Sie holte ihn an die Spitze, kaufte eine Villa neben der Döpfners am Heiligen See in Potsdam, wurde Patin seines Zweitgeborenen. Das Ehepaar und die Verlagsherrin mit der Babytrage. Es sah aus wie ein pseudodynastisches Idyll mit feudalem Gepräge. Für Friede Springer, scheint es, lieferte Döpfner den Erben, der dem Haus fehlte. Die Verlegerwitwe machte ihren angestellten Manager zum quasi adoptierten Firmenverweser. 2006 hatte Döpfner eine erste große geschäftliche Niederlage hinter sich, weil der von ihm verbissen verfolgte Kauf des TV-Konzerns Pro7/Sat.1 gescheitert war. Es gab Zweifel, wohl auch bei Döpfner selbst, ob er noch der Richtige an der Spitze war. Da verkaufte sie ihm zum Sonderpreis einen kleinen Teil ihrer mühsam errungenen Mehrheitsbeteiligung an dem Verlag. Döpfner blieb, sein Weg vom angestellten Manager zum Gebieter über das Imperium begann. Das Band zu Friede Sprenger hielt. Gegen alle Unkenrufe, auch als Döpfner die eigene bürgerliche Fassade zertrümmerte, Frau und Familie am idyllischen See für die tosende Großstadt verließ, Beziehungen einging und löste und mit der Kunstsammlerin und Firmenerbin Julia Stoschek seinen vierten Sohn zeugte, dessen Patenonkel Stuckrad Barre wurde. »Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mit Matthias meinen Nachfolger gefunden habe«, erklärte die alte Dame 2020 und übertrug ihrem Top-Manager weitere Anteile und ihre gesamten Stimmrechte. Damit konnte er den Verlag weitgehend frei steuern. Die Radikalisierung des Matthias Döpfner. Sie hat wohl viele Trigger. Die Verhältnisse und seine Freundschaften in den USA, wo er sich gern aufhält, seit er Sprenger dort zu einem führenden Medienanbieter machen will. Die Reichelt-Affäre, Corona, das so viele brave Demokraten aus der Spur gebracht hat. Ein Problem könnte auch sein, dass sich für Döpfner nach mehr als 20 Jahren an der Unternehmensspitze nicht mehr genug entwickelt, wie Weggefährten berichten. Der Alltag hat ihn immer gelangweilt, heißt es. Döpfner suche das Abenteuer, die große geschäftliche Übernahme, der er oft vergebens nachgejagt ist. Daily Telegraph, Pro7/Sat.1, Financial Times. Im Vorstand fehle Döpfner heute ein Widerpart, nachdem er die Unternehmensspitze nur noch mit Getreuen besetzt habe, gäbe es dort keine wirklich kontroversen Diskussionen mehr. Es gäbe kein Korrektiv mehr. Auch das könne dazu führen, dass der Chef sich verhärtet, heißt es, dass das Wahnbild einer feindlichen oder dem Untergang geweihten Welt da draußen an Macht gewinnt. In den vergangenen Jahren wunderten sich nicht wenige im Konzern über Döpfners Hin und Her. Vorstandsbereiche wurden umgebaut, die Verlagsbereiche von Bild und Welt erst zusammengelegt, dann wieder getrennt. Drastische Sparmaßnahmen konterkarierten den zuvor laut herausposaunten publizistischen Ehrgeiz, etwa beim inzwischen eingedampften Fernsehangebot Bild-TV, das allen Ernstes mit Tagesschau und Co. mithalten sollte. Zuletzt dann das Beben an der Bildspitze, offenbar nur mit kurzer Vorwarnung wurde die amtierende Chefredaktion unter dem Döpfner-getreuen Johannes Boje vor die Tür gesetzt. Ersetzt wurde sie durch Marion Horn, die vor gut 3 Jahren im erbitterten Streit mit Döpfner gegangen war. Sie war schon vor 25 Jahren Döpfners Nachfolgerin bei der Hamburger Morgenpost. Bestärkt wird Döpfner womöglich auch dadurch, dass er seit geraumer Zeit vermehrt Umgang mit öffentlichen Figuren mit Schlagseite pflegt, die in den eigenen Blättern viel Aufmerksamkeit finden. Richard Grenell, Trumps Botschafter in Berlin, gehörte etwa zu den Typen, die bei Friede Sprenger eher auf Befremden stießen, von denen aber Döpfner stets angetan schien. Journalismus muss Politik begleiten und erklären, nie machen, hat Friede Sprenger erst kürzlich in einem ihrer seltenen Interviews gesagt. Es sei entscheidend, dass Journalisten unabhängig und unvorhersehbar bleiben. Niemals würde er Journalisten Vorgaben machen, was sie berichten sollen, hat Döpfner nach der Zeitveröffentlichung nun im Internet erklärt. Vorgaben nach dem Motto »Schreib dies und jenes nicht«, sagt dazu ein langjähriger Top-Journalist des Hauses. Aber dafür im Dutzend insistierende Nachrichten und Anrufe von ganz oben, die habe es nahezu täglich gegeben. Ist das nicht ein Thema? Was sagen Sie zu diesem Skandal? Müssen wir da nicht was machen? Und wer würde sich dem widersetzen, wenn es vom obersten Springer-Chef kommt? Den aber, heißt es, habe zuletzt etwas anderes sehr beschäftigt. Das Thema Vertrauen und Verrat, schon infolge der Reichelt-Affäre. Der als Verrat empfundene Bruch mit Stuckrad war. Und nun, da sein Zögling und vermeintlicher Seelenverwandter Julian Reichelt ihn hintergangen haben könnte, der hinter den Veröffentlichungen vermutet wird, dass sein Döpfners Gespür nicht funktionierte. Aber offenbar hat Matthias Döpfner mehr als nur sein Gespür für Menschen verloren, sondern auch seinen Kompass als einer der mächtigsten Medienmacher der Republik. Danke für 60 Millionen. Für seinen Einstieg bei Springer als Großaktionär bediente sich Matthias Döpfner der Hamburger Privatbank Warburg zum beiderseitigen Nutzen. Von Oliver Schröm und Lutz Meyer. Seinen Aufstieg zum wichtigsten Mitinhaber des Springer-Konzerns verdankt Matthias Döpfner maßgeblich einem inzwischen berüchtigten Bankier, wie jetzt Recherchen des Stern zeigen. Demnach besorgte sich Döpfner das Kapital für seinen ersten großen Einstieg bei Springer als Anteilseigner im Sommer 2006 bei Christian Oliarius, damals Partner und Mitinhaber der über 200 Jahre alten Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co. Ausgerechnet bei jenem Banker und jener Bank also, die 10 Jahre später wegen illegaler Steuertricks bei Aktiengeschäften schwer unter Druck geraten und jeden Beistand gebrauchen sollte. Die für Döpfner so wichtige Geschäftsbeziehung begann an einem heißen 19. Juni 2006 in Hamburg. An diesem Tag machte Döpfner Oliarius seine Aufwartung. Friede Springer hatte ihm zuvor angeboten, von ihr einen Anteil von 2% am Springer Verlag zu übernehmen, mit einem hübschen Rabatt von rund 25% auf den damaligen Aktienkurs. Gleichwohl brauchte Döpfner dafür einen Kredit, 60 Millionen Euro, für einen Mann ohne entsprechendes Vermögen eine stattliche Summe. Aber im gemeinsamen Gespräch überwanden die beiden Herren das, was Oliarius als die Hürden der Haftung beschrieb, wie der Bankier in seinem Tagebuch notierte. Denn als Sicherheit konnte Döpfner im Prinzip nur die Aktien bieten, und deren Wert ist ja immer recht wackelig. Es war ein großes Risiko, wie Döpfner selbst im Nachhinein immer wieder betonte. Warum Oliarius den Kredit dennoch gewährte, hielt er ebenfalls in seinen persönlichen Aufzeichnungen fest. Es sei ein großer Kredit, ja, aber er könnte die Bank an den Springer Verlag heranführen, mit allen Möglichkeiten, wie Oliarius noch vielsagend hinzufügte. Döpfner bedankte sich mehrfach für die Million. Andere Banken seien nicht so, lobte er. Man vereinbarte, in Kontakt zu bleiben. Erst im Juli 2006 wurden Döpfners erstaunliches Geschäft und sein Rollenwechsel vom Manager zum Miteigentümer und Verleger bekannt. Und zugleich wurde gerätselt, woher der Manager das viele Geld haben könnte. Im Umfeld der Beteiligten heißt es jetzt, die Kondition des Kredits sei marktüblich gewesen. Demnach hätte Döpfner ungefähr 4,5% Zinsen pro Jahr zahlen müssen, schätzten Experten. Teil der Vereinbarung war, dass Döpfner regelmäßig einen Teil seines Aktienpakets über die Börse abstoßen sollte, um die Zinsen bezahlen zu können. Was aber auch voraussetzte, dass die Springer-Aktie ihren Wert im Wesentlichen behielt. Dass Oliarius' Vorsicht nicht völlig unbegründet war, zeigte sich schon im folgenden Jahr. Döpfner schickte den privaten Briefdienst PIN, mit dem er dem staatlichen Monopolisten Deutsche Post Konkurrenz machen wollte, in die Insolvenz. Obwohl Springer erst Monate zuvor für viel Geld die Mehrheit an PIN übernommen hatte. Das Projekt misslang wohl auch deshalb, weil Döpfner bis zum letzten Tag nicht hatte glauben wollen, dass die Bundesregierung tatsächlich einen Mindestlohn für Briefträger beschließen würde. Für Döpfner waren die Schuldigen der Pleite klar. Die Bundesregierung und allen voran Kanzlerin Angela Merkel. Der Springer-Aktienkurs geriet unter Druck. Döpfner rief seinen Kreditgeber Oliarius an und erklärte das Debakel. Eine halbe Milliarde Euro habe Springer wegen der Pleite abschreiben müssen. Innerhalb eines halben Jahres, notierte Olearius später pikiert. Am Ende wurde es sogar noch etwas mehr. Doch die Verbindung zwischen Bankier und Verlagschef hielt. Und Döpfner schaffte es bald, die Pindelle im Börsenkurs durch neue Geschäfte wieder auszubügeln. Aber schon die PIN-Affäre zeigt, wie unbekümmert der Springer-Chef die eigenen Medien für die Geschäftsinteressen eingesetzt haben könnte. Im Dauerfeuer berichtet zum Beispiel Bild, Postboten verdienten doch schon gut genug und schoss gegen den Konkurrenten Deutsche Post. Redaktionsverantwortliche bei Springer Medien berichten immer wieder, dass Döpfner sich regelmäßig mit Vorschlägen und Meinungen zur Berichterstattung per SMS meldete. Döpfners Karriere bei Springer entwickelte sich indes prächtig. 2012 feierte Friede Springer ihren 70. Geburtstag. Matthias Döpfner, It Takes Two to Tango, schenkte seiner Hauptaktionärin einen Tango-Kurs. Drei Tage später wurde öffentlich, dass auch sie ein Geschenk für Döpfner hatte. Weitere 2% am Verlag. Döpfners Aufstieg zum Großaktionär ging weiter, dieses Mal ganz ohne Kredit. Glückwünsche zur Schenkung kamen auch aus Hamburg von Christian Olearius. Döpfner meldete sich umgehend zurück. Ohne diese Unterstützung wäre sein berufliches Leben wahrscheinlich anders verlaufen, habe der Manager gesagt. Er wäre wohl niemals zum Springer-Aktionär geworden und wäre womöglich auch nicht Springer-Chef geblieben. So hielt es der damalige Warburg-Partner Hennecke Lüttgerath in einer Gesprächsnotiz fest. Und auch Olearius dürfte die Kreditvergabe nicht bereut haben. Ende 2016 und im Jahr 2017 stand seine Bank wegen ihrer Cum-Ex-Geschäfte im Visier der Justiz. Es ging um Transaktionen, bei denen sich die Akteure Steuerrückerstattungen für nie gezahlte Steuern erschlichen. Der wohl größte Steuerskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Schaden für den Fiskus mindestens 10 Milliarden Euro, womöglich auch mehr. Die Warburg Bank sollte bis zu 90 Millionen Euro an Steuern aus Cum-Ex-Geschäften zurückzahlen. Olearius plante eine Medienoffensive und notierte, er wolle sich Rat bei Dr. Döpfner holen, um seinen und den guten Ruf seiner Bank wiederherzustellen. Auch ein Interview in einer von dessen Zeitungen listete er auf, in der Welt. Tatsächlich erschien in der Welt am Sonntag, Anfang 2018, das erste große Interview von Olearius zu der Affäre, in dem die Zeitung diesem viel Raum gab, sich reinzuwaschen und Medienschelter zu betreiben. Man hat sich entschlossen, die Sache zu personalisieren, warf er Journalisten vor. Das erzeugt natürlich Emotionen, vor allem gegen einen, der wie ich seit Jahrzehnten im Geschirr steht. Die Geschäftsbeziehungen zwischen Döpfner und Olearius machte die Zeitung nicht transparent. Ebenso wenig wie das Springer-Schwesterblatt Bild, das sich in der Cum-Ex-Affäre um die Warburg-Bank und ihre Verbindungen zur regierenden SPD in Hamburg ebenfalls lange auffällig boulevard-untypisch positionierte. Das soll der Skandal sein? Fragte die Zeitung Anfang 2020, nachdem bekannt geworden war, dass sich Olearius persönlich beim damaligen ersten Bürgermeister der Stadt, Olaf Scholz, um Nachsicht im Streit mit der Steuerbehörde der Stadt um die Cum-Ex-Millionen bemüht hatte. Für Bild war klar, die Vorwürfe gegen Olearius und den heutigen Kanzler seien kaum noch zu halten. Auch sonst schrieb die Bild damals noch gern von der vermeintlichen Cum-Ex-Affäre. Ein Sprecher des Springer-Konzerns will heute allerdings nichts davon wissen, dass bei dem Weltinterview von Olearius oder den freundlichen Kommentaren in der Bild Döpfner Einfluss genommen habe. Die publizistische Freiheit der Redaktion steht für unser Haus über allem. Auch und gerade für Matthias Döpfner, erklärte der Sprecher auf Anfrage des Stern. Was und wie in unseren Titeln veröffentlicht wird, entschieden ausschließlich die Chefredakteure und Ressortleiter. über das Interview in der Welt am Sonntag habe alleinig die Redaktion entschieden, ohne Einbeziehung von Matthias Döpfner. Eine Sprecherin der Warburg Bank wollte sich zu den Geschäften und Vorgängen gar nicht äußern. Olearius selbst und seine Anwälte reagierten nicht auf Stern-Anfragen. Döpfner kennt in den USA doch keiner. Medienexperte Jay Rosen über die Folgen des Skandals für Springers Engagement in Amerika. Interview von Gregor Peter Schmitz. Die amerikanische Medienlandschaft ist politisch extrem gespalten. Amerikaner kennen seit langem Medienfürsten, die sehr klar eine Meinung vertreten, etwa Rupert Murdoch. Selbst wenn die aktuellen Leaks der Textnachrichten von Matthias Döpfner in den USA Thema werden, dürften viele dort doch einfach mit den Achseln zucken. Oder werden Döpfners Aussagen zum Klimaschutz und seine Sympathie für Donald Trump ihm dort doch schaden? Eines dürfen Sie nicht vergessen. In den USA und unter den amerikanischen Mediennutzern kennt doch keiner Matthias Döpfner. Also hat er hier überhaupt keinen Ruf, den er eventuell verteidigen müsste. Natürlich verhält sich dies ein wenig anders unter Menschen, die in den Medien arbeiten oder in Medienunternehmen investieren. Aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die meisten Leserinnen und Leser von Politico keine Ahnung haben, wer Matthias Döpfner ist. Wenn die Amerikaner schon Döpfner selbst nicht kennen, wie wichtig ist Springer als Medienhaus in den Vereinigten Staaten? Immerhin hat der Konzern in den vergangenen Jahren aggressiv auf dem US-Markt zugekauft. Natürlich ist Springer als Unternehmen auf dem US-Markt wichtig geworden. Denn ihm gehören gleich zwei Objekte, Politiker und Business Insider, die offenbar das rare Erfolgsrezept gefunden haben, nach dem alle Verlage suchen. Sie sind profitabel oder kurz davor und sie wachsen weiter. Als Springer Politico für einen Kaufpreis von fast 900 Millionen Euro übernahm, sagte Döpfner der Washington Post: Wir wollen zeigen, dass objektive und überparteiliche Positionierung die bessere und erfolgversprechendere ist. Ist diese Strategie angesichts der jüngsten Enthüllungen in Gefahr? Diese Strategie war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, einfach weil sie unfassbar absurd und ignorant war. Schauen Sie sich doch mal die führenden US-Medienprodukte an, von der New York Times und der Washington Post über das Wall Street Journal und Bloomberg bis hin zu den TV-Sendern NBC News, CBS News und ABC News. Sie alle verfolgen diese Strategie, objektiv zu berichten. Wenn wir auf Politico schauen, da sind die Seiten Axios und Punchbowl News die direkten Mitbewerber und sie haben sich ganz ausdrücklich dazu bekannt, überparteilich zu informieren. Ich kann also nur darüber lachen, dass ein Matthias Döpfner öffentlich so tut, als habe er eine ganz neue Erfolgsstrategie für den US-Markt gefunden. Er tut genau das Gegenteil. Er macht mit seinen Produkten das, was alle anderen führenden Angebote auf dem Markt auch tun. Wenn Döpfner eigentlich sagen wollte, all diese Angebote sind unfair zu Donald Trump und seinen Anhängern und wir werden uns dadurch auszeichnen, dass wir anders sind, könnte ich das sogar respektieren, weil er wenigstens transparent wäre. Aber dann würde er in Konkurrenz zu Fox News und Rupert Murdoch treten und sollte das auch klar sagen. Die US-Medien haben intensiv über den Sexskandal um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt berichtet. Damals war von Insidern zu hören, ein amerikanischer Medienmacher wäre selbst für 5% der Vorwürfe gefeuert worden. Ist Deutschland also doch immer noch anders als die USA? Und hilft das Döpfner in der aktuellen Diskussion? Naja, im Reich von Rupert Murdoch würde niemand dafür entlassen. Aber Sie haben recht, was den großen Teil der US-Medien anbelangt. Ein Satz wie der von Döpfner, dass er absolut für den Klimawandel sei, weil Wärmephasen ja in der Menschheitsgeschichte immer produktiver gewesen seien, könnte ihn hier den Job kosten. Die New York Times hat intern dafür sogar einen Begriff gefunden. Wenn man als Chef den Newsroom also das Herz der Zeitung verliert, wenn deine Journalisten also offen anderer Meinung sind als du selbst, dann hast du als Boss keine Chance mehr und musst gehen. Auch bei Springer sind viele wütend über die Aussagen ihres Chefs und sagen das sogar öffentlich. Wenn dir die Firma gehört oder du sie zumindest zu weiten Teilen kontrollierst, kannst du dich vielleicht halten. Aber du wirst nicht mehr so viel Autorität haben. Erleben wir gerade, dass sich das globale Image von Springer dem in Deutschland annähert. Dort gilt der Verlag vielen ja ohnehin als politisch voreingenommen. Die amerikanischen Mediennutzer kennen Politico oder Business Insider. Das sind die Marken, mit denen sie vertraut sind, nicht Axel Springer. Das kann sich natürlich noch ändern, aber bislang sehe ich das nicht. Viele Deutsche sorgen sich im jüngsten Skandal vor allem um die Freiheit von Redaktionen, zu schreiben, was sie denken, weil Döpfner in seinen E-Mails an die Chefredaktionen so offen parteiisch ist, etwa klar eine positivere Berichterstattung über die FDP anregt. Ist diese Sorge nicht ein bisschen seltsam? Immerhin war Springer schon immer ein sehr politisches Haus. Seine Angestellten müssen sogar eine Verpflichtung unterschreiben, dass sie etwa ein vereinigtes Europa unterstützen, die Existenz des Staates Israel oder die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Ich frage Sie, wenn man sich all das anhört, kommt Ihnen dann der Begriff neutrales Medienhaus nicht komisch vor für ein Haus, das sich für so viele Anliegen offen einsetzt? Ich glaube, was die Beobachter mehr sorgt, ist etwas anderes. Dass Döpfner gleichzeitig ein Verleger sein und Parteipolitik machen will. Als Döpfner noch ziemlich neu bei Springer war, hat er der Verlegerwitwe Friede Springer eine Biografie der legendären Washington Post-Verlegerin Katharine Graham geschenkt, die in der Watergate-Affäre ein ganz enges Band zum damaligen Post-Chefredakteur Ben Bradlee knüpfte. Er schrieb dazu, diese Beziehung könne doch ein Vorbild für ihr Verhältnis bei Springer sein. Ich habe über das besondere Verhältnis zwischen Friede Springer und Matthias Döpfner gelesen, kann aber nicht behaupten, dies aus der Ferne zu verstehen. Was ich aber sagen kann, alle, die sich mit der Washington Post und der Geschichte von Watergate auskennen, sagen das Gleiche. Der wahre Held war nicht der Chefredakteur, sondern die wahre Heldin war eine Verlegerin, die Mut bewiesen hat. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner & Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN. DE 50 8602 0500 0001 8325 0. 1. Big. B. F. S. W. D. E. 3. 3. L. P. Z.